Und jetzt kommen wir zu dir, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus und bitten dich, dass du diese Stunde segnest. Bitten dich, dass dein Heiliger Geist, der in uns wohnt, in uns wirkt, dass er uns berührt, dass er uns anspricht, dass er uns leitet und lehrt, dass er uns begegnet durch dein Wort. Wir wollen dich bitten, dass du unseren Bruder segnest, der uns heute Abend dein Wort auslegt. Wir wollen dich bitten, dass du ihm deine Worte gibst. Wir wollen diesen Abend unter deine ganz besondere Gegenwart stellen und davon ausgehen, von dieser wunderbaren Realität ausgehen des gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und wir danken dir, dass wir das wissen. Du bist da. Du wohnst in uns. Wir sind auf eine wunderbare Weise mit dir verbunden, für die Zeit und für die Ewigkeiten. Und wir ehren dich darüber und wünschen uns von dir, dass du da hineinsprichst und uns ein Stück weiterbringst auf dem Weg mit dir und zu dir hin. Segne du diese Stunde. Amen.
In Christo, geliebte Geschwister, wir haben am vergangenen Sonntag das Lied gesungen, wie lieblich und schön ist es, wenn Brüder einträchtig, nicht niederträchtig, sondern einträchtig beieinander wohnen, im politisch, im wirtschaftlichen Bereich. Ist das ein Unding? 100 Personen, 8 Tage in Frieden zusammen sein zu können. Und wie ist es unter uns, Brüder, uns, die wir so liebreich und so demutsvoll auf unseren Plätzen sitzen? In Friede und Eintracht können 100 Brüder nur beieinander sitzen, wenn der eine Geist uns in die gemeinsame Berufung und in die gemeinsame Zielsetzung hineinstellt. Wenn es dem Feind gelingt, diese beiden Säulen ein Stück zu versetzen, wird dem Geist der Verführung im allerfrömmsten Lichtsgewand Tür und Tor geöffnet. Das heißt, das, was als Weg zwischen den beiden, der Berufung in Christo und der Zielgebung für uns eigentlich geschrieben steht, dass das dann auch in Frage gestellt ist. Das, was zwischendrin läuft, das also, was heute und jetzt mit und durch uns zu geschehen hat, das wird dann tiefgründig in Frage gestellt. Wer diese beiden Säulen der Berufung und der göttlichen Zielsetzung, wer diese Säulen aus ihrer Verwurzelung herauslöst, wird unfähig bleiben, das Alleingültige für heute freigegebene Evangelium beurteilen zu können. Das hängt ein klein wenig mit dem Thema zusammen, was wir heute Abend betrachten wollen. Und zwar die Gefahr der geistlichen Unreife und eine entschlossene Weiterführung. Dazu lesen wir den Text aus Hebräer 5, Vers 11 bis Kapitel 6, Vers 3. Ich habe diesen Text in sehr verschiedenen Übersetzungen zusammengetragen. Man kann ihn dann am Ausgang mitnehmen. Vers 11, Hebräer 5. Über diesen haben wir viel zu sagen. Und was mit Worten schwer auszulegen ist. Es ist euch schwer klarzumachen. Ihr könnt es ja kaum fassen, weil ihr im Hören träge, schwerfällig, faul, rückständig, harthörig und stumpfsinnig geworden seid. Ihr seid zurückgeblieben, weil eure Gehörgänge verstopft sind, wie Schwerhörige, die nicht mehr alles verstehen. Hier, wie Schwerhörige, die nicht alles verstehen. Weil eure Fassungskraft, euer Gehör abgestumpft ist, weil ihr im geistlichen Verständnis so träge geworden seid, denn da ihr der Zeit nach Lehrer und Meister sein müsstet. Das heißt, in eurer Berufsausbildung solltet ihr eigentlich schon lang andere unterrichten können. Stattdessen braucht ihr jemand, der euch einmal oder noch einmal das ABC, das Einmaleins der Botschaft Gottes erklärt. Bedürft ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Elementaren des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Man muss euch die ersten anfänglichen Lehrstücke der Gottesoffenbarung neu vor Augen halten. Der Text spricht hier vom Elementarunterricht, Lesen, Rechnen und Schreiben, einer Schülerklasse im ersten Lehrjahr. Es sind Wahrheiten, die schon längst bekannt sind und nicht immer wiederholt werden müssen. Tatsächlich aber seid ihr wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen des Glaubens beibringen muss. Es sind die Anfangsgründe des göttlichen Wortes, anfängliche Grundregeln der Aussagen Gottes. Und ihr seid solche geworden, die der Milch bedürfen, und nur solche vertragt ihr, nicht der festen Speise. Vers 13. Denn jeder, der noch Milch genießt, der noch Anteil hat an Milch, ein jeder, der jahrzehntelang sich von Milchnahrung ernährt, wer Milch braucht, ist ein kleines Kind, das die Sprache der Erwachsenen und eine tiefe Unterweisung noch nicht versteht. Der ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Er ist ein Säugling, der unerfahren, unverständlich, unerprobt, unversuchlich ist. Einer, der nichts von den tieferen Geheimnissen der Gotteswahrheiten weiß und in sich aufnehmen kann. Ein solcher kann es nicht erkennen. Er ist ein kleines Kind, das noch kein eigenes Urteil und keine bewusste Handlungsfähigkeit in geistlichen Dingen hat. Vers 14. Die feste Speise, die gute Nahrung aber ist für Erwachsene, gereifte für Vollendungsgemäße. Aber für die Erwachsenen und Gereiften, für die, die zum Ziel, Telos, zum Gipfel der Vollendung aufbrechen wollen, ist feste Nahrung gegeben, welche Vermögen der Gewohnheit, geübte Sinne zu haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen zwischen Recht und Unrecht, welche ein klares, geübtes Empfindungsvermögen besitzen, die durch beharrliche Übung ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft haben, um treffliches Gut und Böse zu unterscheiden, die deren Fähigkeit durch ständige Übung in der Unterscheidung von Gut und Böse ausgebildet wurden. Nur wer im ständigen Gebrauch des Wortes Gottes seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse, zwischen heilsam und schädlich unterscheiden. Jetzt Kapitel 6, Vers 1. Deshalb das Wort von dem Anfang des Christus beiseite lassen. Deshalb wollen wir die Anfangslektionen, die Grundlehre über den Messias hinter uns lassen, fahren lassen, zurücklassen. Deshalb wiederholen wir nicht noch einmal das Wort des Anfangs. Wir fangen nicht noch einmal an bei den Grundlagen und halten uns dort auf. Wir beginnen nicht wieder von unten her mit Abkehr von toten Werken. Lasst uns nun fortfahren, damit wir zum vollen Wuchs, zur vollen Reife gebracht werden und nicht wieder grundlegen. Wir lassen es fahren, wir legen es beiseite, wir bleiben nicht bei den Grundlagen stehen, was man zuerst von Christus verkündigen muss. Lasst uns vielmehr fortfahren, sich zum Ziel der himmlischen Berufung hinbewegen oder nach oben zu wenden. Hier finden wir das Wort Telos, Zielvollendung. Und jetzt werden 6 uns wohlbekannte Begriffe aufgezählt. Erstens, Buße, dem Umsinnen, die Bekehrung von toten Werken. Zweitens, dem Glauben an Gott. Das heißt, wir rufen nicht noch einmal auf, euch von den allgemeinen, fleischlich gottlosen Leben zum Glauben an Gott umzuwenden. Vers 2, euch noch einmal Belehrung und Taufunterricht zu geben und die Bedeutung der Handauflegung zu erklären. Und zuletzt, wegen der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und dies wollen wir tun, wenn es Gott überhaupt noch erlaubt, gestattet und zulässt. Damit ist eigentlich die Predigt schon erklärt. Braucht man eigentlich gar nicht sehr viel mehr dazu sagen. Ja, um diesen Text verstehen zu können, müssen wir wissen, dass die Schrift verschiedene und unterschiedliche Ebenen der Gottesoffenbarung beschreibt. Der Umgang Gottes im Paradies mit den Geschöpfen, der war ein anderer als nach dem sogenannten Sündenfall. Das ganze Alte Testament gibt uns hierin einen Anschauungsunterricht, wie Gott sich selbst und seine Herrlichkeit durch Visionen, durch Träume, hörbares Reden, durch Engel, durch Zeichen, durch Wunder in Gericht und Erbarmen sich seinen Geschöpfen bekannt gemacht hat. Und zuletzt redete er Gott in seinem Sohn. Und das zum großen Teil durch sein Zeugnis auf Erden und zum anderen durch Enthüllungen vom Himmel. Das bedeutet, dass sein Wort auf Erden nicht vollständig war. Er selbst hat sich dazu geäußert, dass er noch vieles zu sagen hätte, aber wegen der mangelhaften Tragkraft überlässt er es dem Heiligen Geist, einen jeden in das Ganze der Wahrheit. Und das Zukünftige wird er Ihnen bezeugen und erklären. Es gibt also eine heilsgeschichtliche Weiterführung durch den erhöhten Christus an den Apostel Johannes und den Apostel Paulus. Diese beiden waren Apokalyptiker. Die bekamen nicht eine Schau von oben, sondern sie wurden direkt von unten nach oben geholt und schauten sich die Dinge von oben an. Das Schauobjekt des Apostel Johannes, das war die Erde. Was war es noch? Das war Israel und die Nationen. Pauli, prophetische Schau, erreicht einen bisher nicht erfolgten Höhe- und Gipfelpunkt der Offenbarung. Er durfte wie kein anderer in die Uranfänge der Schöpfung schauen, also bevor die Zeitäonen, der Raum und die Materie gebildet wurden. Und er blickte auch über die neuen Himmel hindurch und hinüber, bis hinein in die Zusammenvollendung aller Äonen und der Lebendigmachung alles Geschaffenen. Keinem war bisher eine solche gewaltige Schau in das Herz Gottes und in seiner Liebesgedanken, in die Liebesgedanken Gottes gegeben. Und deshalb wurde auch mit der Botschaft von dem Geheimnis der Herrlichkeit Christi und seines Leibes, was wurde damit zusammengebunden? Da wurde der biblische Kanon beendet und auf das Vollmaß gebracht, zum Abschluss gebracht, vervollständigt. Kolosser 1, 25. Es ist zwar alles ein einheitliches Ganzes, von 1. Mose bis Offenbarung 22, aber man kann nicht ohne weiteres Schriftzeugnisse von Mose, den Aussagen des Paulus im Kolosserbrief gleichsetzen. Eines ist dabei unbedingt zu beachten, dass jede höhere Dimension, das gilt im Physikalischen, wie auch im geistlichen Bereich, die unteren Dimensionen der Offenbarungsebenen durchdringt, umfasst und mit einschließt. Diese werden nicht überholt, unbrauchbar oder gar ausgelöscht, sondern werden immer mit hineingebunden. Dieser Gedanke ist sehr wichtig, auch bei der Betrachtung von Hebräer 5 und 6. Ich weiß nicht, ob ich ein Beispiel mal bringen soll, um das zu verdeutlichen. Wir hätten hier eine Ameise ohne Flügel. Das ist ein zweidimensionales Wesen. Die Ameise kann entweder nur von A bis B oder von B bis A laufen. Also links, rechts, das ist zwei Dimensionen. Und nun könnte es ja sein, dass ein Wesen aus der dreidimensionalen Ebene den Weg der Ameise durchkreuzt. Also ein Mensch tritt also auf die Straße, die eine Ameise gebaut hat, entlang geht, mit dem Fuß und beendet die Strecke. So, da hat die Ameise auf einmal die Wirklichkeit, was ist denn jetzt passiert? Niemand gesehen. Und doch ist der Weg versperrt. Doch ist der Weg versperrt. Die Ameise kann nicht in die dritte Dimension schauen. Aber jede höhere Dimension kann nach unten blicken. Ich will das nur deutlich machen, liebe Geschwister, dass wir nicht den Eindruck haben, dass also paulinische Theologie eine Wertigkeit ist, die allen anderen Ebenen der Gottesoffenbarung hochgradig überlegen ist. Hochgradig überlegen ist. Wir werden das im Betrachten dieser beiden Kapitel noch einmal buchstabieren müssen. Auch im Leben eines jeden Kind Gottes gibt es ja Reife- und Wachstumsstufen. Wir denken an die Aussagen im ersten Johannesbrief, Kinder, Jünglinge und Väter. Was hat nun mehr Wertigkeit? Was hat mehr Wertigkeit? Also ein Säugling, der heute geboren ist, oder der Vater, der den Säugling gezeugt hat, oder der Opa, der dabei steht. Was ist wertig? An Wertigkeit, was ist wichtig? Wertigkeit gleich. Nur der Vater und der Opa besitzen mehr Materie durch die Zellen. Aber sonst von der Wertigkeit ist ein Säugling genauso wert wie der Vater und der Opa. Die Väterstufe des Erwachsenseins setzt die Kindesstufe des Unmündigseins voraus. Keiner wird als Vater geboren. Oder gibt's heuer solche üble Gestalten? Könnte ja sein. Also es gibt Geschwister, die sagen, wir haben mit dem Anfang nichts mehr zu tun. Wir sind schon von Haus aus vollkommen. Das stimmt. Die Zeugung ist vollkommen. Der Säugling ist vollkommen. Aber was bedarf er? Wir bedürfen Der Stand ist vollkommen, aber unser Zustand bedarf der Vollendung. Und das hört nicht auf. Und können wir 60 Jahre im Glauben stehen? Das ist ein Irrtum. Zu meinen, wer hat es heute Morgen gesagt, wir werden perfekt. Die Leute sind nicht auszustehen. Die sind nicht auszustehen. Wir alle waren Säuglinge. Und das zu leugnen, das wäre ja fatal. Eine normale Entwicklung im biologischen Bereich läuft also über das Kindesstadium hin zum erwachsenen Mann. Das ist ganz normal, bedingt durch die Genstruktur. Nur im geistlichen Bereich, da scheint alles auf den Kopf zu stehen. Alles am Kopf. Zum Beispiel, wenn 60- oder 70-Jährige mit der Milchflasche unterwegs wären. Was würden Sie sagen, wenn ich hier mit dem Schnuller herumeiern würde? Was würden Sie sagen? Da gibt's nur eines. Bitte in der Klinik anrufen. Gibt's nur eins. Ich kenne einen Mann von 30 Jahren, der hat bis heute nur Milchsuppe bekommen. Natürlich ist der Mann krank und geistig voll daneben. Kann es denn einen solch entsetzlichen Zustand auch unter geistlich gezeugten Kindern und Söhnen geben? Ich frage einmal. Da schreien manche Brüder auf, ist unmöglich, ist unmöglich. In Christo gibt's keinen solchen Stand. Und dann muss man mal hinter dieser Person schauen. Dann stinkt's ganz gewaltig. Dann stinkt's ganz gewaltig, vom eigenen Ich meine ich. Gibt es denn das, dass Kinder Gottes und geistgezeugte Söhne im Glaubenswachstum zurückbleiben und deshalb unmündig bleiben? Gibt's denn das? Es nicken Leute, Brüder hier. Das sind Brüder mit Erfahrung, sagt Paulus. Ja, vor Jahren hatte ich hier einen Dienst, wo sich ein alter Bruder zu Wort meldete, mit der Anschuldigung, Bruder Ullmann, Sie haben mich heute Vormittag in den Sandkasten hinein verdammt. Ja, ich sagte ihm, wenn Sie mit 70 Jahren sich immer nur um Ihr eigenes Ich, mich, meiner, mir drehen, dann ist das nicht mein Problem, sondern Ihr Problem. Es werden ja in unserem Text, in Kapitel 6, 1 bis 3, ganz klare Dinge aufgezählt, die in das Säuglings- und Kindesstadium hineingehören. Und nun müssen wir aufpassen. Wenn wir diese Dinge legen, oh, das ist ja, das sind für die ist das was. Wir sind schon längst raus aus diesem Stadion. Schon längst raus. Bitte bemerken wir das. Jede höhere Dimension der Gottesoffenbarung schließt die untere nicht aus, sondern ein. Sonst fallen wir ganz tief von der uns großen, hohen Dimension hinunter in den Dreck. Also es werden ganz klare Dinge aufgezählt, die in das Säuglings-Kindesstadium hineingehören. Ich sage es einmal mit meinen Worten. Buße, Bekehrung, Sündenvergebung, Glauben an Gott und in den Himmel kommen. Dann werden noch die Wassertaufen, Hände auflegen, Totenauferstehung und das äonische Gericht genannt. Es sind alles Stationen, die zum Anfang gezählt werden. Der Schreiber dieser Zeilen kommt nun zu dem Schluss, wer jahrzehntelang, ich betone hier jahrzehntelang, in diesen Anfangswahrheiten verharrt, ist fehlgesteuert und zurückgeblieben. Es geht hier nicht um die Verurteilung des Anfangs mit Menschen, die evangelisieren und das Wort der Buße, der Umsinnung predigen. Aber wer ein Leben lang sich auf dieser Ebene befindet, ja, liebe Leute, wir sind sehr dankbar, uns ist ein Enkel geschenkt worden, aber wenn dieser Enkel nach 20 Jahren immer noch so klein wäre, dann ist irgendwas kaputt gegangen. Es ist ein Missstand, der bis in unsere Zeit hinein eine tausendfache Nachprägung erfahren hat. Es wird hier eine ganze Gemeinde, aber auch jeder Einzelne zur Korrektur gerufen, weil man gar nicht bemerkt hat, dass man in die verkehrte Richtung gelaufen ist. Sie haben vollständig und das schon jahrzehntelang die Orientierung verloren und rennen wie blinde Hühner verwirrt über die Wiese. Es werden tiefgreifende Ursachen offengelegt, weil der Einzelne permanent sich in seinem Bewusstsein mit Informationen vollgestopft hat. Demzufolge über das Gehörorgan ist nichts mehr im Inneren des Herzens aufzunehmen. Es kann überhaupt nichts mehr hineindringen. Die Sachlage ist klar und sehr eindeutig. Wer am Glaubensanfang stehen bleibt, ist durch die einseitige Ernährung geschädigt und bleibt als Unmündiger zurück. An diesem Missstand ist nicht Gott schuld, sondern wer ist schuld? Der Verkündigungsinhalt und der Ungehorsam, das verkündigte Evangelium nicht auswirken zu lassen. Wir sind schnell fertig. Die sind schuld, die hier oben stehen. Und wir können machen mit dem Gehörten, was wir wollen. Der Einzelne und damit auch die Gesamtgemeinde wächst durch das ihnen bezeugte Evangelium. Und zwar in die Gesamtfülle des uns geoffenbarten Gotteswortes. Ich habe vielleicht das schon einmal erzählt, bei uns in der Methodistenkirche, Kommunismus, also Sozialismus, predigte ein Pastor über über die Zerstreuung und die Zurückführung des Volkes Israel. Israel, permanent, Rassismus, Zionismus, die Gegner des Friedens. Ich war so innerlich erfreut. Ich hätte können eigentlich von der Bank rutschen. So hat mich diese Botschaft bewegt. Ich habe ihn dann mit dem Trabi nach Hause gefahren und habe gefragt, sagen Sie mir mal, wie oft haben Sie über diese Botschaft gepredigt? Sagt er, kann ich Ihnen sagen, 1932 in Plauen und 1980 in Dorfkennis. Ich sage, wieso denn? Ja, sagt er ganz einfach, die Gemeinde ist ja nicht reif. Die ist nicht reif für diese Botschaft. Ich sage, da will ich Ihnen mal was anderes sagen. Ich bin hier ganz anderer Meinung. Die Gemeinde wächst durch die verkündigte Botschaft. Und wenn Sie warten wollen, bis die Gemeinde reif sein, dann werden Sie absterben. 8 Wochen später war er tot. Ja, ja. Es geht um die Verkündigung und den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und jeder ist verantwortlich. Bruder Schäfer ist verantwortlich und ich bin verantwortlich. In meinem Auftrag und er in seinem Auftrag. Und da können wir verschiedene Akzente setzen. Aber droben wird bewertet. Droben wird bewertet. Wer weniger denkt, verkündigen zu müssen, wer weniger denkt, als er als Auftrag bekommen hat, macht sich schuldig am Blute der Brüder. Am Anfang stehen geblieben zu sein, bedeutet, in den Windeln zu sterben. Und das ist nach Professor Ströder eigentlich passiert bei den meisten Kindern Gottes. Manche schreien hier hinten los und sagen, das gibt's überhaupt nicht. Ich kann dieses Wort in den Windeln sterben nicht mehr hören. Aber wenn man unterwegs ist und weiß, dass die Gemeinde des Christusleibes nicht nur zusammengesetzt ist mit Leuten, die an die Allversöhnung, an die Allvollendung glauben, dann hat man schon Schwierigkeit. Wo steht der Einzelne? Damit will ich nicht sagen, dass die Botschaft der Allversöhnung zum Mündigsein zählt. Ich werde also darauf auch nochmal zurückkommen. Dieser subjektive Heilsegoismus, ich meiner mir, Bekehrung, Sündenvergebung und in den Himmel kommen, der hat sich eigentlich zum Maß aller Dinge gemacht. Das ist eine Gebundenheit auch der Gemeinde in Korinth, er ging es ja genauso. 3 Jahre war die Gemeinde Korinth alt, war sie auf dem Glaubensweg und suchte nur sich selbst und ihre eigene Bestätigung. Fleischliche und Unmündige in Christo, so nennt Paulus sie. Streit und Rechthaberei, Geltungssucht und Wichtigtuerei bis hinein in die Gaben des Geistes. Vielfach spielen sich solche Spannungsfelder auf der subjektiven Erlebnisschiene unseres ungekreuzigten Ichs ab. Nun hat aber der Herr die Gemeinde auf gar keinen Fall bestimmt, auf dem Himmelssofa ein seliges Dasein zu führen, sondern sie soll ja Segenskanal und Heilsvermittler in den zukünftigen Äonen, und zwar das an der ganzen Schöpfung sein. Die Verse, die in diesem Text in 1. Korinther 3 vorausgehen, zeigen, dass es für uns alle ein schmerzliches Feuergericht geben wird, wenn wir auf diesem Glaubensweg der totalen Gnade zurückbleiben. Gibt's das? Auf den Glaubensweg der totalen Gnade zurückbleiben? Liebe Geschwister, ich habe Brüder abstürzen sehen. In und mit diesem Evangelium. Die sie zurückbleiben und nur uns, sich selbst und dem eigenen Ich gelebt haben. Was wäre wohl die Beurteilung des Apostel Paulus heute über die vielen Gemeinden unserer Tage, die gar nichts anderes wollen. Die wollen gar nichts anderes. Nein, die wollen nichts anderes. Als Buße, Glauben an Gott, Vergebung der Sünde, mit dem frommen Wunsch in den Himmel zu kommen. Anstatt die kostbare Bestimmung zur Sohnschaft zu erkennen und die damit verbundene Dimension der Herrlichkeit Gottes Verwalter über die innersten Beweggründe göttlicher Geheimnisse zu sein. Keinen Blick dafür. Keinen Blick. Wir fragen natürlich, das ist ein ganz ernstes Wort. Ich habe ein hundertprozentiges Ja zur Evangelisation und zur Mission. Aber wenn Glaubende jahrzehntelang nur um sich selbst drehen und meine Bekehrung und meine, ja, deshalb sind da die Seelsorger pausenlos unterwegs. Die werden nur beschäftigt mit Leuten, die einfach nur von ihrem Ich und dem Gekreuzigtsein mit dem Ich nicht loskommen. Der Bruder Straub kennt hier ein Lied singen. Wie selten sind Gebete, wie wir sie in Philipper 1,9 finden. Nicht nur Philipper 1,9, Epheser 1, Kolosser 1, da sagt Paulus, und um dieses bete ich. Um dieses bete ich. Ich glaube, das hat der Bruder eingangs beim Vorstellen uns gesagt. Um dieses bete ich, dass eure Liebe, die Liebe des Christus, überfließe, überströme in Erkenntnis. Und jetzt muss ich mal ein Wort sagen zur Erkenntnis. Also, liebe Geschwister, es tut mir sehr leid, dass ich manchmal in der Bank sitze und denke, was hat man nur eigentlich in den 40 Jahren hier gehört mit diesem Wort Erkenntnis? Da wird permanent die Liebe Gottes ausgespielt mit dem Begriff Erkenntnis. Deshalb hatte ich also heute beim Tisch auch Einwände gemacht über die erkenntnistheoretische Formulierung. Eine erkenntnistheoretische Ansicht. Liebe Geschwister, warum haben wir nicht den Mut, verkehrte Übersetzungen einmal zu korrigieren? Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber bessert. Und wenn du alles hast, du könntest alles, hättest also den Glauben und hättest die Erkenntnis, hättest die Liebe nicht, dann rutschst du durch. Ja. Und dann steht noch, es wird alles vergehen. Bis auf drei. Die Zungensprache wird vergehen und auch die Erkenntnis. Ist auch nichts wert, die wird vergehen. Und der Gipfelpunkt ist dann in Epheser 3. Da wird die Liebe ausgespielt, nämlich die Liebe, die alle Erkenntnis übertrifft. Liebe Geschwister, warum machen wir uns da nicht die Mühe, mal das R durchzustreichen bei all diesen Wörtern? Weil das gibt es nicht. Da steht nicht Erkenntnis dort, da steht nur Wissen dort. Die Liebe, die jede Wissensvermittlung überlegen ist. Wir können doch nicht die Liebe Gottes mit diesem kostbaren Begriff der Erkenntnis ausspielen. Und deshalb habe ich das Wort Begriff Erkenntnis einmal verdeutscht. Erkenntnis ist das liebesmäßige Einswerden mit Christus durch Hingabe. Zwecks Zeugung göttlichen Lebens in uns. Der Begriff ist so gefüllt mit Gottes Energie, mit Gottes Leben. Und deshalb sagt Paulus, die Liebe soll überfließen, unser gebrechliches Gefäß soll überströmen in Erkenntnis, in Zeugen vermehrter Liebe. Bitte machen wir uns die Mühe, damit wir beim Vorlesen oder beim Lesen mal klarkommen in Begriffen. Nur wenn wir klare Begriffe haben, können wir auch klar denken. Die Ausnahme ist die konkordante Wiedergabe, aber die schreibt das eher auch mit rein, aber nur schwach gedruckt. Da weiß ich, es ist hinzugefügt. Aber sonst, überall liest man von Erkenntnis. Mir tut das sehr weh. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis, in der Ganzheit der Gottesoffenbarung. Das ist die Liebe, die alles überfließt, in aller Einsicht so. Und das Ergebnis ist, was ist das Ergebnis? Ich kann verstehen, dass die junge Generation sagt, ich pfeife auf die Erkenntnis, die großen Gedanken. Liebe Geschwister, dass wir zu prüfen imstande sind, dass wir das Vermögen haben, beurteilen zu können, was zählt vor Gott, was den Vorrang hat. Das kommt heraus. Wer diesen Weg der Gotteserkenntnis, und das hängt mit der Berufung zusammen, wo wir herkommen, und der Zielsetzung, wo wir hingehen, der wird auch den Weg nicht wissen. Der weiß sich nicht zu benehmen in dieser verwirrten Generation und Zeit. Wir wollen immer genau wissen, liebe Geschwister, jeden Tag neu, möglichst übers Losungswort, das kann schon sein, da orakeln wir, hängen ein Schild um den Hals, dass wir wissen, wo es lang geht. Liebe Geschwister, das ist doch, deshalb sagt, die der Geist Gottes leitet und führt. Und der Grund davon ist, die Ursache ist das Innenleben. Was lebt eigentlich im Zentrum unseres Seins? Der Blick hinein in das, was war, wo Gott für uns entschieden hat, wo wir noch gar nicht waren. Und die Bestimmung hinein, liebe Geschwister, das das sprengt doch alle Denkmöglichkeiten, dass wir zu beurteilen vermögen, das Vorzügliche, das Einmalige, das Außerordentliche, das, was den Vorrang hat, auf das er lauter und unerstößlich seid auf den Tag Jesu Christi. Wenn wir wissen wollen, wie wir drüben ankommen und wie wir ankommen, da gibt's nur eins, dass wir darum ringen, dass Gott uns füllt und nicht nur im Kopf, sondern in der Ganzheit unseres Seins durchdringt. Und Erkenntnis ist noch nicht so eine Sache, dass ich um nach Schule gehe, lass mir ein paar gescheite Sprüche sagen und das war's. Erkenntnis geschieht immer, immer. In der Überführung seines Wortes zeugt Gott in uns neues göttliches Leben. Es gehen uns Dimensionen der Göttlichkeit auf. Ich frage, wie bekommen wir ein klares Urteilsvermögen über Göttliches, über Weltliches, über Geist und Fleisch? Das kann ganz unterschiedlich sein. Die einen fragen, ja, wie soll ich mich verhalten? Der Geist Gottes verpauschalisiert nicht. Er kann dich in dieser Entscheidung so führen und mich anders, die der Geist Gottes leitet. Wie bekommen wir Klarheit über Geist, Fleisch, über Himmlisches und Irdisches? Nur über das Evangelium der erkenntniserfüllten Gottesliebe. Nur über das Evangelium der erkenntnisgefüllten Gottesliebe. Der Heilige Geist hat sich an die Vorgaben des geschriebenen Gotteswortes gebunden. Er kann nicht eigenmächtig laborieren und kann sagen, der Geist hat mir. Der Geist ist immer an das geschriebene Wort gebunden. Und deshalb steht ja, für mich ist Epheser 4 ein Schlüssel in der Beurteilung der Endzeitgemeinde. Wenn wir dieses Kapitel uns vom Heiligen Geist nicht erklären und verständlich machen lassen, haben wir keine Chance. Das ist so gewaltig, dieser eine Geist, nicht Geister, sondern der eine Geist, der ist verantwortlich für das, was da aufgezählt ist. Und zwar hat er sich gebunden an die Verse, auch unter anderem Vers 11 bis 13. Gott hat sein Ja gegeben. Er hat sein Ja gegeben für die Buntfarbigkeit der Verkündigung, der Wortdienste. Buntfarbigkeit. Und wer sagt, die Evangelisten, die stehen ja ganz am unten, ganz unten ist das. Warum machen wir die Wertigkeit? Wir sind alle zusammengefasst. Die Propheten, die prophetisch hineinsprechen in das Leben des Einzelnen. Die Apostel, die unter der Sendung des Christus, des erhöhten Christus stehen. Die Frohbotschafter, die Evangelisten und die Hirten und Lehrer. Und wozu ist eigentlich die ganze buntfarbige Palette der Wortverkündigung angetreten? Nein, die sind gar nicht angetreten. Die haben ihren Auftrag von ihm, von Gott gegeben. Wozu sind sie da? Damit die Leute in den Himmel kommen. Nein. Zur Vollendung der Heiligen. Zur Auferbauung des Leibes Christi. Damit wir alle, ein jeder, hingelangen zu dieser Zielbestimmung Gottes. Zielbestimmung Gottes. Was ist die Zielbestimmung Gottes? Was ist sie? Liebe Geschwister, das ist nicht das Wissen, wie viele Äonen ablaufen und was Gott in den Äonen macht. Das ist nicht die Zielgebung. Die Zielgebung Gottes ist die völlige Ausgestaltung des in uns gezeugten Christus, auf das der Christus Mann wird. Epheser 4, darum geht's doch. Damit wir uns nicht mehr hin und her bewegen, von jedem Wind der Lehre, von jeder Geistesbewegung. Ich habe manchmal Bedenken, man kann also eine Bruderschaft, wenn es begabte Redner sind, mit einem Charisma, die alle Regeln der Rhetorik und der Diplomatie in der Hand haben, ich weiß, die können in einer halben Stunde die ganze Bruderschaft in eine Richtung drängen. Warum ist das? Ich frage natürlich, wenn es Männer gibt, Brüder, die Männer sind, damit der Leib Christi zubereitet für gewaltige Dienste in den zukünftigen Äonen. Liebe Geschwister, diese Wortdienste dienen dazu, Sie haben einen Inhalt und eine Zielstellung. Sie alle hinanzuführen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes. Es geht überhaupt nicht um Erkenntnis über den Sohn und über Gott, sondern in der gleichen Lebens- und Wesensqualität des Sohnes zum Vater sollen auch wir kommen. Damit wir zum erwachsenen Mann werden, einen erwachsenen Mann. Also noch einmal, Wachstum und Reife gipfelt nicht in einem Wissen, den Kopf mit Äonenpläne und Heilstermine voll zu stopfen, sondern es bedeutet das Erwachsensein des in uns gezeugten Christus. Es ist die Ausgestaltung Christi in uns, eine voll ausgereiftete Mannesgestalt. Und das geht nicht ohne unser Einverständnis und ohne unser Ja und geht nicht ohne Sterben vor sich. Nicht ohne Sterben. Es ist ja das gleiche Wort oder der gleiche Wortinhalt wie Hebräer 6,1. Lasset uns fortfahren, damit wir zum vollen Wuchs, zur vollen Reife gebracht werden. Dieselben Wörter führt hier der Hebräer Briefschreiber an, wie Epheser 4. Wer heute Wort Gottes verkündigt und nicht bereit ist, sich diesem Programm und dieser Zielstellung zu unterordnen, muss sich hinterfragen lassen, unter fremder Regie zu arbeiten. Das ist die Quintessenz aus Epheser 4. Wir fragen, wo werden noch Menschen mit dieser von Gott gegebenen Nahrung versorgt, nicht am Anfang stehen zu bleiben? Wo kann man sich noch in einer Gemeinde von diesem Gottesevangelium ernähren? Da heutzutage Leute in den Versammlungen sitzen, die auf diese Gottesziele nicht das geringste Empfindungsvermögen besitzen, wird deshalb das Evangelium umgestellt? Es wird umgestellt. Es wird angepasst, es wird verwässert und demzufolge auch verfälscht. Die Gemeinde ist berufen zum höchsten Gipfel der Gottesoffenbarung, nämlich zusammen mit seinem Sohn nicht nur die Herrlichkeit zu besitzen, sondern sie auch dem All zu vermitteln, weiterzugeben. Aber anstelle uns nach oben führen zu lassen und den Aufstieg zu wagen, rennen wir wie die Kaputten am Fuße des Berges herum, um ja hier unten nichts zu verpassen. Manchmal hat man den Eindruck, Gemeinde, du bist zum Höchsten auserwählt und berufen und hast den Aufstieg verpasst. Kann das sein? Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Die Gemeinde ist nicht für die Ebene berufen, für das Irdische, für das Erdgebundene, für das Globale, sondern für die himmlischen Dimensionen, ihre Räume und Bewohnerschaft, für die Geistlichkeiten des Lichtes und der Finsternis. Dazu sind wir zum Glauben gerufen. Wenn ich darüber nachdenke, dann ist mir vieles unbegreiflich, warum man sich so schwer tut und die Notwendigkeit nicht erkennt, mit der von Gott bereitgestellten Speise sich ernähren zu wollen. Wir brauchen gar nicht so schief aus der Tür zu schielen, sondern wir müssen uns fragen, wie wir mit einer solch umfassenden und durchdringenden Botschaft umgehen. Es gibt ja heute riesige Unternehmen. Die Fachleute meinen, dass die Nahrung und die Speise, die wir zu uns nehmen, nicht mehr ausreicht. Unternehmen, man nennt sie Nahrungsergänzung. Wir haben ja dann anschließend noch die Gelegenheit, da mal hineinzuhören, was da angeboten wird. Es reicht also nicht mehr aus, was wir sonst mit der täglichen Nahrung zu uns nehmen, um unseren Körper gesund und fit zu machen. Dass wir uns richtig verstehen, die Botschaft von dem Geheimnis des Evangeliums und der Herrlichkeit des Christus und seines Leibes ist kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern die normale, gesunde Vollwertkost und zwar für ein jedes ins Leben gezeugte Kind Gottes. Wer sie nicht haben will und nicht bekommt, wird unfähig bleiben, die Gedanken Gottes in seinem geschriebenen Wort denken zu können. Liebe Geschwister, vielleicht nochmal ein Bild, dass wir da, wir haben also auch Brüder unter uns, die sind Unternehmer. Ja, und die haben also auch kleine Kinder. Und lieber Matthias, Matthias, du kennst also, ich weiß nicht, wie klein die Kinder sind, einen zweijährigen Bub sagen, Henry, das muss ich dir mal sagen, ich fahre einen Porsche. Einen Porsche, das ist also ein Superwagen und dazu besitze ich noch ein Riesenvermögen und habe also Riesenbetriebe. Ja, da wird der kleine Junge sagen, Papi, was ist das, ein Porsche? Geh und kauf mir ein Eis. Kauf mir ein Eis. Der kann das nicht verstehen, wenn der Papi mit dem Kind über Ziele Gottes, über seine Ziele redet. Über das, was er plant, kann er nicht. Das kann ein Kind nicht verstehen. Und deshalb das riesengroße Spannungsfeld in einer Gemeinde. Wir haben beides. Menschen, die ganz unten stehen und Leute, die ganz oben stehen. So. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir diesen Menschen nicht eine Kost geben, wo die sagen, also ich weiß nicht, wovon die reden. Es ist aber auch nicht statthaft, für immer diese Leute am Anfang stehen zu bleiben. Und ich habe eigentlich den Eindruck, dass das rundherum die Gefahr ist aller Gemeinden. Wir zwängen uns in Traditionen und in geistliche Lebenspraxen hinein, die uns ganz übel anstehen. Ein Matrosenanzug, der mich als Zehnjähriger ganz schmuck aussehen ließ, der kann doch heute für mich nicht mehr zum Tragen kommen. Verstehen wir doch. Das ist doch ein nutzbarer Gegenstand. Aber wir sind so verliebt in biblische Traditionen und Vorstellungen, dass jede Information, jede Botschaft nicht einmal gedacht werden kann, geschweige denn abgenommen und angenommen wird. Totgepredigt. Das sind nicht nur die christlichen und kirchlichen Vereine, sondern das sind auch wir. Das sind wir. Lasst uns doch einmal ganz kritisch darüber nachdenken, wie viel wir göttliche Botschaft jahrzehntelang verkonsumieren können, ehe es bei uns zu einer klaren Umstellung der bisher gedachten und gelebten Einstellung und Überzeugung kommt. 10 Jahre komme ich hier zur Brüderkonferenz. Früher war das nicht möglich wegen der Mauer. Was ist eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten passiert? Wie viel wertvolle Vorträge, Kost, biblische Nahrung ist hier ausgeteilt worden? Und wie viele gescheite Sprüche wurden diskutiert? Wir müssen uns schon ernsthaft fragen, was machen wir mit dem ungeheuren Energiepotenzial göttlicher Botschaft? Dass alles menschliche Empfinden, alle Lebenspraxen und Philosophien weit, weit überlegen ist. Was machen wir mit dieser gewaltigen Gotteswahrheit von dem Geheimnis des Christus und seiner Gemeinde? Was machen wir damit? Kann ich diesen Gedanken wagen zu sagen, wir kochen die ein. Wir kochen und wecken diese Botschaft ein, wie man Früchte in Gläser einkonserviert. Das machen wir. Ja. Wir machen sie haltbar. Für uns persönlich, natürlich für uns persönlich. Nur damit der andere nicht mitbekommt, was wir glauben. Ja, und das meiste, das wird schon hier, in dieser Rüste, wird in Gläsern gefüllt und der Rest dann auf der Heimreise. Zu Hause angekommen, sind wir wieder ganz, ganz liebreiche Brüder. Nur nicht in der Konsequenz, etwas Neues zu beginnen. Nein, im Gegenteil. Wer in keinem Hauskreis integriert ist, der geht in die heimatliche Gemeinde mit dem uns anvertrauten Evangelium hinein. Geht er hinein. Und dann wagt er 1-2 Sätze. Das war's. Die Reaktion ist so niederschmetternd und so ablehnend und so verletzend, dass wir für die nächsten Jahre bedient sind. Und so gehen die Jahre dahin und wir werden alt und sterben mit dem Evangelium. Das ist es. Von dem uns gegebenen Auftrag, der anderen Generation weiterzusagen, nämlich die gültige, alles beseligende und errettende Botschaft des Kreuzes für die Himmel, der Erde und alle Gerichtstiefen, alle Stockwerke des Universums, ist dann kaum ein Laut mehr zu hören. Ich rede die Sache nicht aus dem hohlen Bauch, ich weiß, was ich sage. Und habe hunderterlei Gespräche geführt. Mit Geschwistern, die hierher kommen oder nicht, ist egal. Ist das deine und meine Berufung? Warum bleiben wir jahrzehntelang hängen und verbluten mit unserer kostbaren Lebenskraft auf den allerfrömmsten Altären von geistlosen Kirchen und Gemeindestrukturen? Warum sind wir bereit, unsere Zeit, unser Geld und all unsere Begabungen auf einer Plattform zu opfern, die ohne das Ja und die Verheißung Gottes steht? Nur nichts Neues, nein, nichts Neues beginnen. Im Gegenteil, wir sollen in den heimatlichen Gemeinden mit dem uns anvertrauten Evangelium hineinwirken, so dünnt es in meinen Ohren schon 50 Jahre. Aber die Quintessenz nach 5 Jahrzehnten ist bis zum heutigen Tag für mich persönlich eine einzige Katastrophe. Mit dem großen Gottesevangelium von dem Geheimnis der Herrlichkeit des Christus und seiner Gemeinde in die Gemeinde, bestehenden Gemeindestrukturen hineinwirken zu wollen, ist eine einzige Illusion. Wenn wir einmal bedenken, dass nach 50-jähriger vollmächtiger Verkündigung dieser überragenden Botschaft der Gnade und Herrlichkeit Christi nicht eine einzige selbstständige, eigenverantwortliche Gemeinde in Deutschland zu finden ist, dann ist das für mich eine einzige Tragödie mit ungeheuren Folgen. Die Gemeinde Hasenheide in Berlin hat von ihrer Gründung her, nichts mit CA und Dallahöhe zu tun. Die war eigenständig schon, bevor es das gab. Wir müssen weiter fragen, ist das etwa ein Zeichen der Unmündigkeit? Wir reden von Unmündigkeit. Ist das ein Zeichen der Unmündigkeit, dass trotz großer Schrifterkenntnisse über die Heilsabsichten Gottes die Beine unter dem Tisch zu stecken und andere die Verantwortung tragen zu lassen, ist das etwa ein Zeichen der Unmündigkeit? Liegen die Ursachen von solchen Fehlentwicklungen etwa an den Glaubensanfang stehen bleiben zu wollen? Oder haben wir Gemeinde, so wie Paulus sie gegründet und vorgegeben hat, mit Ältesten, mit Verantwortung und verbindlicher Zugehörigkeit, mit Gemeindezucht und Ermahnung, gar nicht im Sinn und gar nicht gewollt. Ob wir sie heute wollen, ist eine andere Frage. Wenn heute einer die Frage stellt, wo denn die junge Generation geblieben ist und weshalb die Versammlungen und die Kreise mit dem paulinischen Evangelium so überaltert sind, dann ist die Antwort in dieser unbiblischen Gemeindeentwicklung der vergangenen Jahrzehnte zu suchen. Das ist für mich eine Antwort. Sie können ja eine andere haben, aber für mich ist es die Antwort. In Idea Spectrum war in der vorletzten Ausgabe ein wertvoller Bericht mit dem Untertitel Gründet neue Gemeinden. Unter anderem war zu lesen, dass in den letzten drei Jahren bei dem Bund Freier Evangelischer Gemeinden 30 neue Gemeinden entstanden sind. In den letzten 50 Jahren ganze 209 Gemeinden. Die freien evangelischen Gemeinden finanzieren sich nicht durch Kirchensteuer, sondern durch die Beiträge ihrer Gemeinden, von denen dann auch die Prediger gegenwärtig, man höre und staune, 400 bezahlt werden. Und wir, was machen wir? Wir ziehen eine Flunsch und verdrehen die Augen. Weil wir nicht denken können, dass auch nur einer der Brüder von den Geschwistern, die hinter dieser paulinischen Botschaft stehen, unterhalten werden kann. Kann nicht sein. Wir geben das Geld lieber woanders hin. Milch und starke Speise ist ein Thema, da können wir eine ganze Brüderkonferenz drüber reden. Und manchmal hat man den Eindruck, dass die Väter nicht mehr wissen, was der Gemeinde als Kost gegeben ist. Liebe Geschwister, mir geht es heute Abend nicht darum, verschiedenen Etagen einzuordnen. Die ganz unten, wer müht sich schon um den ganz unten, liebe Geschwister? Da muss ich doch mal ein Wort von Billy Graham nehmen. Billy Graham hat gesagt, wir benötigen 10% geistliche Energie, um einen Menschen aus dem Tod in das Leben zu führen. Und 90% müssen wir aufwenden, um ihn hinanführen zu können, damit er nicht stiften geht. 90%. Die Väter wissen nicht mehr, was der Gemeinde als Kost gegeben ist. Da schreien einige Kleinkinder in der Gemeinde, nein, 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 meine Suppe esse ich nicht. Ja, und schon beginnt man zu zittern und stellt das gesamte Ernährungsprogramm um. Man kann doch nicht den Kleinkindern eine feste Speise geben. Liebe Geschwister, aus einem falsch verstandenen Liebesverständnis heraus wird dann das Gottesevangelium verwässert und den Zuhörern angepasst. Ich fasse zusammen, die Milchnahrung ist ein Zeichen eines jungen Kindes in Christo. Und diese Nahrung ist Gott gewollt. Die ist Gott gewollt und bleibt fester Bestandteil in der Glaubensgemeinde. Haben wir das mitverstanden? Ich habe manchmal den Eindruck, man kann also 10-mal über den gleichen Gedanken reden, da geht nur ein Wort ein. Bei mir ist das ja auch so. Jeden Satz muss ich 10-mal lesen, damit irgendetwas übrig bleibt. Mit 20 Jahren war das geklärt. Einmal lesen und da war das drin. Und deshalb die junge Generation, fasst eure Energie dort zusammen, wo sie gebraucht wird. Später werdet ihr danach rennen. Ihr müsst baugen, um göttliche Gedanken denken zu können. Paugen. Ja, das kommt von der Verwurzelung meiner natürlichen Herkunft. Manchmal muss man sich schämen, aber es hat jeder verstanden, was gewollt wird. Gut, ich danke schön. Ich bemühe mich sehr, ein K, ein P und ein T zu sprechen, aber manchmal ist also das Unterbewusstsein stärker als mein Bewusstsein. Und wenn man Jahrzehnte so gesprochen hat, und das muss ich auch sagen, die Schwaben, die besitzen auch nicht die letzte deutsch-hochdeutsche Sprache.
Auch die Badener.
Die Ausnahme bilden ja die Berliner, aber die haben in Mutterleib schon das Reden gelernt. Wir waren stehen geblieben, dass also die Väter nicht mehr wissen, wo es lang geht, aber die Milchnahrung bleibt ein fester Bestandteil der Glaubensgemeinde. Die feste Speise ist Nahrung für die herangereiften Söhne, denen es nicht mehr um sie selber geht, nicht mehr um das eigene Heil, sondern um die Verherrlichung des Vaters. Daran kann man eigentlich Wachstum messen. Wenn er überhaupt zu messen ist. Das muss jeder selber wissen. Söhne sind Mitteilhaber, Mitbesitzer des großen Weltalls und sie sind Mitarbeiter, die den neuen Schöpfungsbau in allen Bereichen und Etagen zu organisieren und zu vollenden haben. Wenn ich mich als Sohn für die Zielgedanken meines Vaters interessieren soll, dann müssen diese mir auch gezeigt und erklärt werden. Anders geht's nicht. Jede normale Entwicklung eines Kindes führt über die Schulbildung zu einem Beruf. Und die Ausbildung eines Berufs zeugt vom Erwachsensein, von der Persönlichkeit und der Reife. Je verantwortungsvoller der Beruf ist, je höher die Ausbildung. Oder will jemand sagen, wenn einer eine Ausbildung auf einen Traktor macht, dass er dann einen Jumbo fliegen kann? Nee. Nein, das geht nicht. Also eine Ausbildung, das geht nicht. Verstehen wir. Umgedreht ist möglich. Jawohl, umgedreht ist möglich. Hier merken wir die beiden Dimensionen. Immer die Durchdringung der höheren Dimension in die niedere. Aber unten, liebe Geschwister, ist es deshalb, ich hatte jetzt nur ein Beispiel. Ja, nun sollte das ja hier kein Geheimnis sein, dass die Glieder der Christusgemeinde dazu gebraucht werden. Sie werden dazu gebraucht. Der Vater hat dem Sohn keine anderen Glieder zur Verfügung gegeben als uns, als dich und mich. Ja, sie wird dazu gebraucht, in den herankommenden Äonen das ganze Universum zu Christus und zu Gott hin auszurichten. Und dass wir jetzt hier im irdischen dafür unsere Grundausbildung absolvieren. Deshalb ist die Botschaft des verherrlichten Christus und alles, was dazugehört, unaufgebbar, unauswechselbar. Und wir ringen darum, dass sie das auch hier an dieser Stätte bleibt. Nur Satan mit seiner lichtsvollen Ausstrahlung legt großen Wert darauf, und es ist ihm auch meisterhaft gelungen, die Berufenen und Auserwählten in ihren Anfängen festzuhalten, sie vollständig auf das subjektive Seelenheil zu fixieren und das alles biblisch abzusägen und dazu noch alle die zu verteufeln und zu verdammen, die bei dem Anfang von Buße und Sündenvergebung nicht stehen bleiben wollen. Das ist die Not der meisten Kinder Gottes, dass sie ein Leben lang im Sandkasten spielen wollen. Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden, nein. Aber wenn man nach 20 und 30 Jahren immer noch den Sand durch die Finger rieseln lässt, dann ist vieles kaputt. Vieles kaputt. Und der Vater im Himmel ist tief, tief bedrückt um dieser Kinder. Das wird drüben nachgeholt werden müssen, das geht nicht anders. Durch die feste Nahrung bekommt ein Auserwählter ein klares Urteilsvermögen. Um das Vortreffliche, das Ideale, was nützlich und verkehrt ist, herauszustellen. Es ist eine Verkündigung weg vom Ich, hin zu ihm, auch weg vom frommen, selbstgefälligen Ich, mit all seinen Enttäuschungen, Erlebnissen und Erfahrungen, hin zu den Zielgedanken Gottes, sie auch selbst denken zu können und von dem Wesen Gottes völlig erfasst und erfüllt zu sein, um seinen Namen groß und herrlich zu machen. Ich schließe mit einem Gedicht. Mit einem Gedicht, was ich in diesen Tagen irgendwo wieder gefunden habe. Ich habe es kopiert für euch. Ihr könnt es dann mitnehmen. Ich habe hier schon einmal gesagt, es gibt in Deutschland 100.000 liebe Brüder, aber es gibt ganz wenig Männer mit Profil. Mit Profil, mit Auftrag, mit Urteilsvermögen. Ich meine, der Unterschied, der beim Eingangs gemacht wurde, zwischen Brüdern und Männern, bin ich nicht ganz so einverstanden. Männer. Und dieses Gedicht ist von Karl Zerwinski, vor 80 Jahren gedichtet. Wir brauchen Männer in unseren Tagen, die für den Herrn ihre Seele wagen. Ja, du kannst basieren bei manchen, die kriegen gleich einen Allergieanfall, wenn die das Wort Seele hören. Liebe Geschwister, ein Evangelium Gottes, was nicht mit der Seele, mit der ganzen Persönlichkeit gelebt wird, das können wir vergessen, sage ich. Große Sprüche und dahinter ist nichts. Wir brauchen uns nicht zu wundern. Und die jungen Leute, die kriegen ganz schnell mit, was da läuft. Wir brauchen Menschen in unseren Tagen, die für den Herrn ihre Seele wagen, der ganze Einsatz, sagt auch Paulus. Ich wünsche, dass ihr in einer Seele mit mir kämpft, in den Banden des Evangeliums. Ich konnte auch nicht nur meinen Geist hier rüber schicken. Ich musste meine Persönlichkeit mitbringen vom Erzgebirge hierher. Es geht nicht. Wir würden das schon tun, ja, wir schicken den Geist hier zur Brüderkonferenz und zu Hause, da machen wir mit unserer Seele, was wir wollen. Liebe Geschwister, das geht nicht. Das geht nicht. Auch die Gebiete unserer Seele werden von dem Geist Gottes durchwaldet und bestimmt und beherrscht. Wir brauchen Männer in unseren Tagen, die für den Herrn ihre Seele wagen, die stark sind im Streit, doch durch Gnade gebeugt, von denen nicht einer vor Menschen sich neigt. Wenn es ernst wird, liebe Geschwister, da sind mir die Geschwister aus Sibirien. Was haben die in den Jahrzehnten durchlitten? Da kann die westdeutsche Wohlstandsgesellschaft uns jetzt auch mit eingeschlossen noch zukünftig ein Lied lernen. Wir brauchen Männer voll Glauben und Licht, denn andere, die taugen heute nicht. Männer und Väter von Gott uns gesandt, die geistlich erleuchtet, den Ewigen erkannt, die Säulen im Hause Gottes sind, auf welches sich stützt der Schwache, das Kind, um welches sich ranken die Zagen und Zart und zweifeln im Glauben nach Thomas Art. Wir brauchen Männer mit sicherem Gang, denen vor Satan und Hölle nicht bang. Männer, mit denen man rechnen kann, die nicht bei jedem Wind eine andere Meinung haben. Männer, mit denen man rechnen kann, wenn's Leiden um Gottes Wahrheit fängt an, die freudig auf Jesus in allem nur blicken, die niemals dem Feinde zeigen den Rücken, Männer, die Gott als Propheten bestellt, durch die er die Stunden der Nacht uns erhält, die klar der Gemeinde zeigen das Ziel, denn davon hört man heute nicht viel. Das war vor 70 Jahren, heute noch viel weniger. Wir brauchen Männer, die reich sind in Gott, denn groß ist der Gläubigen innere Not. Männer, die geben aus göttlicher Fülle, die all Bedürfnisse stillen will. Denn Gott hat den Seinen jederzeit all seinen Reichtum der Liebe bereit. Wir brauchen Männer in unseren Tagen, die stark sind durch Gnade und nie versagen, die Führer sind in Gottes Streit und Erstlinge der Herrlichkeit. Der segne sein Wort. Amen. Wir beten noch miteinander. Du Gott aller Gnade, wir danken dir, dass wir in Schwachheit Gedanken in Sätze und Worte formen dürfen, um das auszudrücken, was unser Herz bewegt. Dass du ganz unten anfängst, ganz unten bei den Letzten, den Unbrauchbaren, den Befleckten, den Ungeeignetesten, den hebst du herauf und füllst ihn mit dem Reichtum deiner Gottesgnade und gebrauchst ihn als Gefäß deiner Gnade und Herrlichkeit. Wir können nur staunen, dass es deiner Liebesmacht gelingen wird, mit uns zaghaften Gestalten dein Ziel zu erreichen. Und wir bitten dich und beugen uns nieder dort, wo wir versagt haben, wo wir stehen geblieben sind und haben versäumt, das zu werden, was wir in deinen Augen schon längst sind. Vater im Himmel, wir danken dir. Dort, wo wir versagen und nicht mehr können, dort bleibst du treu. Du kannst dich selbst nicht verleugnen. Segne dein Wort an uns und vermehre den Lichtglanz und die Herrlichkeit, die Gottes Energie in unserem Leben, dass es ausrichte, wozu du dein Wort sendest. Hineingestaltet und hineinverwandelt in das Bild des Christus als Erstling, als Anbruch für das Ganze. Amen.